Wir sind beim Thema Gnadegabe oder Geistesgabe. Ihr erinnert euch, letzter Sonntag hat Thilo mal angefangen mit so ein bisschen Grundlage, hat schon mal angefangen, die neuen Päckchen, die Geschenke, die Gott uns gerichtet hat, anzusprechen und hat sehr betont, die Gabe des Geistes, die Kraft Gottes und die Frucht des Geistes, der Charakter und wie das zusammengehört. Charakterlose Kraft ist genauso schlecht wie kraftloser Charakter. Wir brauchen beides. Und gerade wir, die wir uns als Pfingstgemeinde verstehen, wir sollten eigentlich wissen, um was es geht. Und wir haben, glaube ich, vieles verloren wieder. Die letzten 6 Jahre, seit ich jetzt fest hier bin, meine ich, habe ich nicht ein einziges Mal eine Sprachenrede mit Auslegung gehört. Und das kann nicht sein, dass das nicht gibt bei uns. Dass niemand die Gabe hat, glaube ich nicht. Auch prophetische Eindrücke waren früher viel mehr. Was ist los mit uns? Ich glaube nicht, dass es an Gott liegt, liegt an uns. Wir müssen uns fragen, was ist Sache, was ist unser Teil daran? Und heute möchte ich gern anfangen, so eins der Päckchen auszupacken, über die Gabe der Prophetie sprechen. Am Anfang denke ich, müssen wir einfach viel Bibel lesen. Korintherbrief steht vieles dazu. Ich konzentriere mich jetzt auf den Korintherbrief und damit wir so einen gewissen gemeinsamen Stand haben, lesen wir einfach mal ein paar Texte aus dem Korintherbrief. Und dann müssen wir uns fragen, was ist Prophetie, wie funktioniert sie und warum funktioniert sie nicht? Wie kommen wir dahin? Okay? Können wir starten? Gut, fangen wir an mit 1. Korinther 12. Seit Corona habe ich ein bisschen Probleme mit den Augen. Ich versuche mal hier auf dem Zettel zu lesen. Muss ich mal gucken, ob ich auch den richtigen Zettel habe. Also, Paulus fängt an. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist, der Heilige Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, Klammer, zum Nutzen für andere. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen und wieder einem anderen Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem aus, wie er will. Wovon spricht der Text? Gott gibt Gabe, die Gnadegabe oder Geistesgabe. Er gibt die Gabe, wie er will, wem er will. Und der Text spricht sehr deutlich davon, dass Gott diese Gabe nicht nach theologischer Ausbildung häuft. Ja, nicht, der Pastor hat sie alle und wir sind zufrieden, sondern er verteilt das ganz souverän nach seiner Vorstellung. Das sagt dieser Text, okay? Gut, nächster Text, gleiches Kapitel. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Klingt anders. Zum einen sagt Paulus, eifert danach, strebt danach. Gerade klang es noch, als ob Gott souverän verteilt. Und dann spricht er hier von Gabe und nennt Menschen. Der Apostel, der Prophet, der Lehrer. Und ich meine, dass es da Unterschiede in der Intensität durchaus gibt. Es gibt den Prophet. Kennt ihr einen? Ich habe keinen. Das würde man merken. Ja, das sind Menschen, deren Gabe so prägnant ist, dass was sie anpacken, davon geprägt ist. Anderes Beispiel. Ihr kennt Thilo. Thilo ist kein Prophet. Thilo ist was? Thilo. Ich rede 3 Stunden lang mit dem Thilo und am Ende sagt er, komm, wir beten noch. Und dann betet er über all das, was wir geredet haben, 3 Stunden lang. Hat er sich gemerkt? Ich weiß nach 3 Stunden gerade noch, dass es der Thilo ist. Ja, aber der merkt sich das alles. Der Thilo ist Hirte. Er macht hier als richtige Bibelarbeit. Er kann Lehrer, er hat die Gabe. Aber von seiner ganzen Art ist er Hirte. Wenn der Thilo nicht mehr lehrt, ist er trotzdem Thilo. Wenn der Thilo sich nicht mehr um Menschen kümmert, ist nicht mehr Thilo. Versteht ihr den Unterschied? Und so gibt es Propheten. Ich habe mal ein Seminar bei einem besucht. Für wen soll ich weissagen? Ja, und dann hat er ein paar Sekunden innegehalten und hat eine Prophetie gehabt. Der war Prophet. Wir waren auch 2, 3 Jahre lang im CZK. Der Uwe Dahlke, damals Pastor, der hatte eine starke Gabe der Prophetie, aber er war kein Prophet. Versteht ihr, es gibt einen Unterschied in der Intensität. Und hier haben wir einmal gesprochen von der Gabe der Prophetie und dann von der Gabe, die so stark in jemand ist, dass er Prophet ist. So, und dann kommt Kapitel 13, Korinther 13. Hat hier letztes Mal auch schon angesprochen, das zentrale Kapitel der Liebe. Darum dreht sich alles. Und dann geht es weiter. Und wir lesen jetzt in Kapitel 14 noch ein bisschen weiter. Strebt nach der Liebe, vorausgehendes Kapitel. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Hier wird eine Hierarchie aufgebaut. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen. Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. So eine ganz andere Ebene. Hier spricht Paulus davon, dass es eine Ebene von Prophetie gibt, die können wir alle haben. Das scheint die einzige Voraussetzung, der Heilige Geist zu sein. Das ist keine spezielle Gabe, sondern das ist eine Herausforderung an uns alle. Und das Ziel, was er sagt, was so wichtig ist, dass wir einander helfen, erbauen, ermuntern, ermahnen und so weiter, trösten. Dass wir alle füreinander da sind. Und sein Maßstab ist, was für andere ist wichtiger. Gemeinde heißt, wir sind füreinander da. Und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich es nicht selber lösen. Dann brauche ich den anderen. Wir müssen uns ergänzen. Wenn ich nicht weiter weiß, kriege ich von Gott keine Prophetie. Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Sondern jemand anderes kriegt sie für mich. Wir brauchen einander. Und dann lesen wir noch ein bisschen weiter. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige rein, werden sie nicht sagen, ihr spinnt? Dieses Gebrabbel, was soll das? Wenn aber alle Weissagen und Prophetie ist dasselbe, verschiedene deutsche Begriffe, aber im Griechischen steht immer das gleiche Wort, Prophetia, Weissagung, Prophetie. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkünden, dass Gott wirklich unter euch ist. Hier wird Prophetie definiert, das Herz offenbarer. Noch ein Text aus dem Korintherbrief. Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. So, hier in diesem Text steht, Prophetie muss geprüft, beurteilt werden. Thilo hat es letzte Woche schon angesprochen, es gibt viele Christen, die sind der Meinung, das hat alles aufgehört. Jetzt, wo wir die Bibel haben, brauchen wir keine Prophetie mehr. Das ist nicht ganz falsch. Wenn wir unter Prophetie alttestamentliche Prophetie verstehen, müssen wir sagen, ja, das brauchen wir nicht mehr. Das ist vorbei. Wir haben jetzt die Bibel und den Heiligen Geist. Im Alten Testament war der Prophet sehr stark der Richtungsweisende. Der gesagt hat, wo es lang geht. Diese Weisung haben wir heute in der Bibel und im Heiligen Geist. Heute ist im Neuen Testament, ist Prophetie was ganz anderes. Nicht mehr die Richtungsweisung, nicht mehr der Befehl, sondern die Prophetie muss geprüft werden. Der Maßstab ist das Wort Gottes. Und heute hat Prophetie eine ganz andere Bedeutung, die im Alten Testament auch schon da war, aber jetzt ganz deutlich, nämlich ja, das Herz zu offenbaren. Wir haben es gerade gelesen. Prophetie hat die Aufgabe, das Herz offen zu legen. Mein Herz und Gottes Herz. Ja, wir verstehen in der Prophetie immer Zukunft, Zukunftsvorhersage. Das ist falsch. Der größte Prophet im Alten Testament war wer? Mose. Mose, der überhaupt nichts über die Zukunft gesagt hat. Aber Mose, der wie oft auf den Berg geklettert ist zu Gott und dann die Botschaft von Gott runtergebracht hat. Pendeldiplomatie, das ist Prophetie. Die direkte Verbindung zwischen Gott und Mensch herstellen. Prophetie kann Zukunft enthalten, aber das ist kein Wesensmerkmal von Prophetie. Und schon gar nicht, dass wir meine Bildzeitung als Horoskop, wir haben Prophetie. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass die Prophetie unser Herz aufdeckt und Gottes Herz und die in Verbindung bringt. Das ist Aufgabe der Prophetie. Und dann merkt ihr auch, was uns fehlt, wenn wir kein prophetisches Reden haben. Der direkte Anspruch von Gottes Herz an unser Herz fehlt. Wie funktioniert eine Predigt? Am Anfang steht ein Gedanke oder ein Bibeltext und dann fange ich an zu arbeiten. Ja, die Predigt jetzt ist die dritte. Zwei habe ich schon verworfen. Und dann wird dann Bibelstudium und Lese und Nachdenken und nochmal Ansätze und das ist Arbeit. Prophetie ist was ganz anderes. Am Anfang von der Prophetie steht kein Bibelwort, sondern in aller Regel ein Bild. Meistens steht am Anfang ein Bild. Gott gibt ein Bild. Und dann geht es weiter. Aber so wenig wie der Bibeltext, den ich am Anfang im Kopf habe, die Predigt ist, so wenig ist das Bild, die Prophetie. Zwei Beispiele. Vor 10 Jahren war ich hier im Gottesdienst. Noch voriger Pastor, nicht Thilo. Ich wollte Justin Schrumm mal hören, was er zu sagen hat. Bibelschüler hatte mir gesagt, er predigt an dem Sonntag, da war ich hier. Damals war hier noch viel mehr so Eindrücke als heute. Und viel Zeit vorm Gottesdienst und es kamen einige Eindrücke. Ich weiß noch, ihr kennt vielleicht noch Asako, die hatte einen Eindruck und sie hat einen Schatz gesehen, hat sie so erzählt. Sie hat das Bild von einem Schatz gesehen, Gold und Edelsteine und hat dieses Bild so weitergegeben. Ja und jetzt? Und die damals Gottesdienstleitung hatte ich gleich drauf eingesprungen und, oh, und der Gottesdienst ist so toll und hat den eigenen Gottesdienst beweihräuchert. Und Gott will uns beschenken mit Schätze im Gottesdienst. Ich denke, nee. Also wie ich meine Bibel kenne, ist Gold nicht Gottesdienst. Gold ist das Ergebnis von Läuterung, von einem Prozess. Janis hat es kürzlich in der Predigt gesagt. Gold wird im Feuer geläutert. Das ist ein Bild für ein Ergebnis nachher. Und dann kamen ganz erstaunlich noch 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr genau, andere, die hatten das gleiche Bild von einem Schatz. Und immer dieses, oh, unser Gottesdienst. Und das war nicht richtig. Und du hast gemerkt, das ist nicht. Da spricht Gott 3, 4 Mal mit der gleichen Sprache und wir verstehen es nicht. Und dann kam der Justin mit seiner Predigt. Erinnert sich noch jemand? Ey, ist erst 10 Jahre her. Und er hat über die Ewigkeit gesprochen und dass wir dort ernten, was wir in unserem Leben gesät haben. Es war genau das, dass unser Leben jetzt am Ende beurteilt wird. Genau das Bild, für das Gold in der Bibel steht. Da habe ich gemerkt, ja, Gott hat die ganze Zeit versucht, diese Predigt vorzubereiten, unsere Herzen vorzubereiten. Aber wir haben es selbst interpretiert und haben nicht zugehört. Und da ging es schief. Beispiel aus der Bibel. Apostelgeschichte 21, haben wir auch ein schönes Beispiel. Paulus auf der Reise nach Jerusalem, Caesarea, kurz vom Ziel. Und Lukas schreibt es, als wir nun mehrere Tage blieben in Caesarea, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Agabus, ein in der Apostelgeschichte bekannter, renommierter Prophet. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus, band sich die Füße und die Hände und sprach, so spricht der Heilige Geist. Das ist ein Ausdruck, wie man es im Alten Testament kennt. So die Zeichenhandlungen, Jesaja, Hesekiel. Und so ganz in der Tradition trittierte Agabus auf. Dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, Paulus nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, gaben wir Ruhe und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Was war das für eine Prophetie? Was sagt der Agabus? Er sagt, Paulus wird in Jerusalem genauso gehen wie Jesus. Er wird von den Juden gefangen, an die Heide überliefert werden. Richtig, er hat verstanden, Paulus spricht selbst immer wieder davon, dass er wie Jesus leiden muss. Lukas hatte seine ganze Apostelgeschichte so aufgebaut. Paulus, Petrus parallel zu Jesus. Lest mal Apostelgeschichte, ein Drittel ist Passion Paulus, wie bei Evangelie Jesus. Lukas sieht es genauso. Aber hier hat Agabus offensichtlich ein Bild gesehen und interpretiert das aus seiner Erfahrung. Eine gute Erfahrung, aber interpretiert eigenmächtig, weil ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel schildert Lukas, wie es wirklich war. Ihr könnt es ja lesen. Die Jude wolle Paulus totschlagen und die Römer rette ihn, nehme ihn in Schutzhaft. Genau umgekehrt. Was der Agabus gesagt hat, war sicher das richtige Bild, das er gesehen hat, aber er hat es eigenmächtig interpretiert. Mit seiner guten Erfahrung, mit seinem Bibelwissen. Aber das ist falsch. Und was war das Ergebnis von Agabus? Blätter nochmal zurück. Warum gibt Gott Paulus diese Prophetie? Warum? Was soll das? Offensichtlich, Paulus läuft ins Messer. Und Gott will ihm nochmal einen Halt, einen Trost geben, das Herz festmachen. Dass Paulus gefangen werden muss, nach Rom muss, das war Gottes Plan. Und das ist eine schwere Zeit, das ist nicht einfach. Paulus, ich unterstütze dich. Und Gott will Paulus nochmal Stabilität geben. Und dafür will er ihm mit der Prophetie Trost zusprechen. Und was ist das Ergebnis von der eigenmächtigen Interpretation von Agabus? Ihr brecht mir das Herz. Genau das Gegenteil. Versteht ihr, wenn wir interpretieren, geht das schief. Eine Predigt lebt davon, dass ich mir Gottes Wort nehme, dass ich interpretiere und überlege, was Gott will Gott sagen. Da ist sehr viel von mir drin, genau das ist das Problem. Eine Prophetie aber will direktes Rede von Gott zu unserem Herz sein. Und da hat meine Interpretation nichts verloren. Wir waren gut 2 Jahre im CZK als Familie und ich hatte damals, weil viel Chaos und so, habe sie angefangen und habe mal für jeden, der in die Gemeinde kommen will, zur Pflicht gemacht, 10 Abende Nachsitze. Und ein Abend war dem Thema Prophetie geweiht. Also, dass man einfach mal begreift, was die Gemeinde will. Und an dem Abend Prophetie hatte Uwe Dahlke nicht gelehrt, gar nicht, sondern hat einfach Zettel ausgeteilt. Jeder von uns hat eine Nummer gekriegt und einen Zettel und einen Stift und eine zweite Nummer. Und dann war ich eine Nummer und ich hatte eine Nummer 11 und für die sollte ich jetzt, Viertelstunde hatte ich Zeit, eine Weissagung aufschreiben. Ich soll für Nummer 11 Prophetie aufschreiben. Ich kam mir wirklich vor wie früher in der Mathearbeit. Alle schreiben, ich habe keinen Dunst. Was soll ich da machen? Eine Viertelstunde lang, ich hab gedrückt und gepresst. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, ich habe ein Rotkehlchen gesehen, so vom inneren Auge. Ehrlich, ein Rotkehlchen. Ja, also ich weiß und ich glaube, es gibt wirklich Gottes Rede, Prophetie. Aber dieses Rotkehlchen. Und dann kam man der Reihe nach dran und dann sollte auch ich meine große Prophetie für Nummer 11 vorlesen. Und ich kann nur sagen, ich habe Nummer 11. Und dann stand hinten im Raum ein Mädchen auf und sagt, ich bin Nummer 11. Und in dem Augenblick habe ich es gewusst. Das war unglaublich. Ich habe mit einem Blick in ihr Leben gesehen. Das war die Offenbarung von Gott. Ich habe ihre ganze Schuld gesehen, ihre Katastrophe. ihr Herz. So, zack, ein Blitzlicht. Wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ich habe es auch nicht gesagt. Die Prophetie habe ich ja nie gesagt. Ein fremdes Mädchen, die Sünde auf den Kopf zu sagen, vor Publikum, garantiert nicht. Aber da habe ich begriffen. Und später habe es mir andere bestätigt. So funktioniert Prophetie. Nicht, ich sehe ein Rotkehlchen und leite dann irgendwas ab. Sondern Gott spricht. Und bei Agabus hier in der Geschichte, da war das Bild das, was Gott sagen will. Aber es war nicht die Interpretation. Bei mir hatte das Bild, das ich gesehen habe, eigentlich gar nichts mit der Botschaft nachher zu tun. Es war nur wie so die Sturmböe, die oft im Gewitter vorausgeht. Und dann müssen wir die Füße stillhalten und abwarten, bis Gott spricht. Das Bild weiterzugeben hilft gar nichts. Das Bild ist keine Prophetie. Die Prophetie kommt hinterher. Aber das ist nicht meine Interpretation, bloß ja nicht. Das ist Aufgabe der Predigt. Prophetie will vom Herz Gottes zum Herz der Menschen sprechen. Und es muss direkt ohne Interpretation gehen. Gott gibt die Prophetie und er interpretiert und so lange müssen wir warten. Alles andere geht schief. Okay? Und Prophetie ist eben genau das. Gott spricht von seinem Herz direkt zu meinem Herz. Und deswegen brauchen wir das so dringend. Und die große Frage ist, wollen wir das? Wollen wir das? David. David hat es richtig verbockt. Bathseba, ihren Mann, umgebracht. Und wie kommt man so einen Kerl ran? König, alle Macht. Gott schickt ihm einen Prophet, Nathan. Nathan erzählt ihm eine Geschichte von einem Schaf. Und am Ende sagt er, du bist der Mann. Ja, und er trifft ins Herz. Wann trifft eine Predigt schon mal ins Herz? In der Bibel gibt es ein Beispiel, die Pfingstpredigt von Petrus. Das ist Aufgabe der Prophetie, das Herz zu treffen. Und dazu brauchen wir Prophetie. Und wenn wir meinen, Predigt genügt, wir brauchen das nicht, dann verlieren wir den Zugang zu unserem Herz. Aber wollen wir das? Wollen wir sonntagmorgens hier reinkommen und Gefahr laufen, dass hier ein Nathan aufsteht und mir sagt, dass ich die letzte Woche in Softporno geguckt habe? Oder was Petrus macht in der Apostelgeschichte, Ananias und Sapphira, tun so großzügig, wie sie gar nicht sind. Und Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Wollen wir Gefahr laufen, dass wir hier auftreten und dann kommt irgendeiner aus der Meute und sagt mir alle meine finanziellen Verfehlungen? Wollen wir das wirklich? Wenn wir Prophetie wollen, wenn wir wollen, dass Gott zu uns spricht, dann gehört das halt auch dazu, dass unser Leben durchleuchtet wird. Und ehrlich, wie oft machen wir das mit? Eben uns überlegen, müssen wir jeden Sonntag in den Gottesdienst? Und wenn, dann werden wir vorher anfangen, unser Leben aufzuräumen, oder? Samstagabend vielleicht nochmal mit Gott abklären, dass da nicht viele offene Rechnungen sind. Schaut, genau das ist aber Prophetie. Sie hilft uns, unser Leben aufzuräumen, wo wir oft so unberührt sind durch die 1000 Predigten, 40 Stück im Jahr mindestens, und nichts verändert sich. Und wir brauchen Prophetie, den direkten Zugang zu unserem Herz. Auch andersrum, wie oft brauchen wir die Stärke aus dem direkten Zuspruch? Die erste Prophetie, die ich abgekriegt habe, kommt jemand, sagt mir, was in meinem Herz ist. So die ganze Hoffnung und Erwartung, kann niemand wissen. Und es tut so gut zu wissen, Gott kennt mich. Das brauchen wir. Und gerade in unserer Gemeinde, wo man so viel Fassade, habe ich den Eindruck, hochhebe, so viel perfekt und glatt und gut sind. Wir müssen die Fassade runterlassen. Wollen wir das? Wenn Gott zu uns spricht, heißt es, die Fassade muss runter. Gott kann zu unserem Herzen sprechen, wenn wir heile Welt davor hängen. Wollen wir es wirklich? Aber wisst ihr, was das heißt, was wir verschenken, wenn wir nicht Gottes Rede hören, nicht die Prophetie? Was wir an Klarheit in unserem Leben verpassen, an Trost und Ermunterung, an Zuspruch, an Stärke und Aufrichtung. Gott will zu uns sprechen. Und Prophetie ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht warten, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, ein Prophet aufsteht. Hier gibt es keinen Prophet. den hätte man schon erkannt. Es gibt sicher Menschen mit prophetischer Begabung. Aber wir haben es ja vorhin gelesen, es gibt 100% Menschen, die, wenn sie den Heiligen Geist haben, die Gabe haben, füreinander da zu sein und einander prophetisch zu dienen. 100%. Wir müssen uns dann umstellen. Dann können wir nicht mehr im Gottesdienst als Teilnehmer sitzen, sondern nur noch als Teilhaber. Dann sind wir immer gefordert, immer aktiv. Dann können wir auch nicht mehr unseren Gottesdienst so durchziehen und erwarten, dass zwischen zweiter und dritter Lied der Heilige Geist plötzlich da so ausbricht. Sicher nicht. Entweder er hat das Heft in der Hand oder wir. Eine Mischung wird es nicht geben. Wollen wir, dass der Heilige Geist mehr Raum kriegt in unserer Mitte, in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft? Es wird uns was kosten. Aber es wird uns eine ganz neue Kraft geben. Die Kraft, dass Gott direkt zu unserem Herz spricht. Amen.